Ich habe jetzt hier noch was für euch, das wollte ich euch eigentlich am Anfang der Sendung so als kleinen Aufruf zum Anrufen spielen. Da sind wir gar nicht mehr zu gekommen, weil so viele Leute am Start waren. Dafür vielen Dank. Ich wollte es euch aber nicht vorenthalten, weil Chris Guse hat mal ein paar O-Töne von Politikern genommen und sozusagen, um ein Gesamtbild quasi davon zu zeichnen, was die so drauf haben.
Ins Internet bin ich, glaube ich, einmal oder zweimal bisher gegangen.
Einmal oder zweimal oder so. Willkommen in Deutschland im 21. Jahrhundert. Gerade gehört, Hans-Christian Ströbele, Mitglied im Deutschen Bundestag, ein MdB. Wie sieht's denn aus bei den MdBs mit Internet und PCs und so? Herr Westerwelle, immer zur Stelle, wenn ein Mikro angeht. Thema Computer.
Also Computer ist für mich mehr so ein ganz einfaches Instrument, so wie ein Hammer oder ein Nagel.
Genau, wie ein Hammer oder ein Nagel haben Sie denn einen Computer, Herr Ströbele?
Ja. Leider ja.
Leider, genau. Herr Gloß, ehemaliger Wirtschaftsminister, wie sieht's denn bei Ihnen aus mit neuer Technik? Handy oder Internet?
Handy bedienen, das ist schon viel. Ich habe Gott sei Dank Leute, die für mich das Internet bedienen.
Wie, und selber nie ins Internet?
Ich gehe nur da rein, wenn ich irgendwas Bestimmtes suche.
Nee, ist klar. Da dann über die Suchmaschine auf der Startseite, nicht?
Nee. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Oh. Browser. Das sind jetzt nochmal Browser.
Kinders, was ist denn da los bei euch im Bundestag? Gibt es da eigentlich noch Rohrpost oder wird gar mit der Füllfeder noch der Papyrus beschrieben? Es scheint doch tatsächlich so, als wenn die, die entscheiden, einfach gar keine Ahnung mehr davon haben, worüber sie entscheiden. Frau Merkel, was wisst ihr denn da im Bundestag überhaupt noch?
Wir wissen, die Revolution der Informations- und Kommunikationstechnologie ist noch längst nicht an ihrem Ende.
Genau. Wenn es den Entscheidern an Kompetenz fehlt, dürfen sie dann überhaupt noch entscheiden? Aktuell steht das Verbot von Killerspielen an. Auch so ein herrlich kompetentes Wort. Killerspiele. Alles Killer. Internet hier. Pau,
Killer. Das sind jetzt nochmal Browser.
Compound Nummer 168. Verkehrsgeregelt. Hallo? Und herzlich willkommen zum 168. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 14. August 2009, aufgenommen habe, bei immerhin ganz sonnigem Wetter.
It is 13:26.
Oder sowas in der Gegend. Das Zitat, was ich als Titel herangezogen habe, kommt von einem der zwei Politiker, die glauben, sie könnten in der neuen Regierung Innenminister darstellen, nämlich dem IM de M, nämlich dem Cousin von Lothar de Maizière, der ja als letzter Präsident der DDR dienen durfte, oder der so tun durfte, als wäre er Präsident, anstelle des Präsidenten. Das Intro habe ich dafür geklaut aus dem Blue Moon vom 6. August. Ich hätte es aber genauso gut aus der Trackback-Sendung vom Wochenende danach klauen können, weil da ist nämlich derselbe Beitrag auch nochmal gelaufen. Und was es ansonsten gibt? Ansonsten gibt es hier Politik, ganz viel Politik. Diesmal allerdings keinen separaten Zensur-Update-Teil, weil sich nicht genügend Zensurmeldungen für einen separaten Teil zusammengefunden haben. Aber dafür genügend Zensurmeldungen oder genügend Meldungen in der Politikecke für zwei Teile, weil es ist nämlich Wahlkrampf. In Teil 1 gibt es dann nämlich das Zensur-Update, das Toast-Date und noch ein paar Meldungen inklusive dem exklusiven Exklusiv-Interview mit Jörg Taus, was ich am letzten Wochenende aufgenommen habe. Der war nämlich in der Stadt und ich hatte mein Aufnahmegerät natürlich dabei. Und ich habe auch ein Versprechen wahrmachen können, nämlich ihm ein Kaltgetränk seiner Wahl zu spenden für seine Rede im Bundestag. Also die Rede nach der Zensursula-Abstimmung, genau genommen. In Teil 2 gibt es dann noch mehr Politik, ganz viel. Und in Teil 3 gibt es ganz viele Technik, Weltraum und sonst was noch, Meldungen, so. Und was ihr euch jetzt genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte, mit Meldungen, Zensurmeldungen, Tausmeldungen und dem exklusiven Interview natürlich. Partly sunny, 15 Grad, cool greetings. 15 Grad, partly sunny, cool greetings, wie auch immer. Wind macht irgendwas zwischen 7 und 9 km/h bis maximal 11 km/h aus dem Westen. Und es soll sich anfühlen wie 15 oder 16 Grad, irgendwie sowas. Ja, kommt so ungefähr hin. Da bin ich dann nämlich wieder. Ui, wenn ich das nicht sage, bin ich das ja gar nicht. So. Mit jeder Menge Themen sogar mal wieder. Als wir da hätten, muss ich doch gleich mal hochscrollen. Als wir da hätten, in Österreich ist eine Geschichte passiert, wo Einbrecher von hinten erschossen wurden. Und zwar, also wenn man meint, Polizisten, die Leute umbringen, die nichts wirklich großartig Böses gemacht haben. Sowas würde halt nur in USA passieren. Ja, nö. Da hatten wir ja in Deutschland auch gerade erst relativ kürzlich einen Fall. Wo auch immer noch nicht so richtig klar ist, was denn da nun eigentlich abgegangen ist. Aber ja, also in Österreich, da gibt es auch einen Polizeimord. Nämlich ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger. Die wurden nach einem Einbruch in einen Supermarkt ertappt, gestellt. Und die hatten sowas Gefährliches an Waffen wie Schraubendreher und Gartenhake dabei und waren also technisch gesehen bewaffnet. Und bei bewaffneten Leuten, da ist das ja in Ordnung, dass man die erschießt, egal wie, so ungefähr. Der 16-Jährige, dem wurde in beide Oberschenkel geschossen, stand letzte Woche jedenfalls im Krankenhaus. Deswegen. Und der 14-Jährige, ja, der wurde dann halt tödlich in den Rücken erwischt. Nur weil er wollte fliehen. Das kann ja gar nicht sein. Wer technisch bewaffnet ist, hat nicht zu fliehen. Der wird erschossen. Ja, also, und die Polizisten, die wollten irgendwie nichts aussagen, weil sie stünden ja noch unter Schock. Oder so. Ne, das ist auch so Kategorie, so ein bisschen eigenartig, weil ein normaler Zeuge, der unter Schock stehen würde, der würde trotzdem befragt werden. Dann hat er gefälligst auszusagen. Na, da wird er dann halt so lange ausgequetscht, bis er irgendwas sagt. Aber hey, mit Polizisten kann man ja nicht so umgehen, ne? Ne, also der 16-Jährige, der wurde jetzt auch schon im Krankenhaus verhört. Und ja, mal gucken. Ich gehe mal davon aus, den Polizisten wird mal wieder nichts passieren. Das wäre ja mal was Neues, wenn Polizisten die Leute umbringen, dafür dann auch tatsächlich mal zur Rechenschaft gezogen würden. Das höchste der Gefühle, was rauskommen dürfte, ist irgendwie, du, mach das nicht nochmal. Hier, hast einen hübschen Büroplatz. Däh. Ist es doch. Sag doch nicht nein. Trulla-Kompetenz. Hab ich mir am Samstag dann aufgeschrieben. Der Herr Steinschreier und die Verräterpartei Deutschlands. Der hatte ja das Problem, dass seine Gesundheitstrullerministerin mit ihrem Dienstwagen, die war halt nicht so richtig gut tragbar, nur hat irgendwie letzten Freitag der Bundesrechnungshof sich die Unterlagen angeguckt und hat gesagt, naja, also so wie es jetzt da steht, ist es in Ordnung. Weil nämlich Frau Truller entgegen ihrer Behauptungen oder der Behauptungen ihres Ministeriums von vorher jetzt auch die An- und Abreise des Dienstwagens als private Fahrten abrechnet. Ja, und nur, was war das, irgendwas in 70 Kilometer da überhaupt? 5000 Kilometer angefahren, an- und abgefahren zu kommen, nur um dann mal 70 Kilometer da durch die Gegend zu fahren. Ja, nö, ist ja logisch. Na, also so, wie sie es dann jetzt nach dem offiziellen Aufschrei eingereicht hat, ist es in Ordnung, sagt der Bundesrechnungshof. Was dann die spannende Frage aufwirft, erstens, wie hätte sie es wohl abgerechnet, wenn der Wagen nicht geklaut worden wäre, es also nicht rausgekommen wäre, dass sie privat ihren Dienstwagen anreisen lässt. Zweitens, wie sah das in den vergangenen Jahren aus? Hatte sie da auch angebliche Dienstreisen, wo sie dann auch vielleicht An- und Abreise als Dienstreise verrechnet hat? Oder was oder wie? Also das wären mal durchaus interessante Fragen, die ich so aus dem Stand leider nicht beantworten kann. Jedenfalls hat der Herr Steinschreier als Kanzlerkandidat, der hat jetzt Trulla Schmidt auch in sein Inkompetenzteam aufgenommen. Ja, großartig. Weil ja ihm irgendwie nicht klar zu sein scheint, oder es ist ihm egal, oder was weiß ich, dass es ja gar nicht so sehr darum geht, was der Bundesrechnungshof sagt, sondern dass das eine moralische Frage ist. Ja, natürlich ist die Frau gesetzlich im Recht. Sie darf ihren Dienstwagen privat nutzen. Gibt es eine entsprechende Regelung für? Ja. Die viel spannendere Frage ist, muss sie, um in ihrem Urlaub irgendwie durch die Gegend zu fahren, ihre scheiß gepanzerte Limousine nachkommen lassen? Wenn sie schon ihre gepanzerte Limousine braucht, warum fährt sie dann nicht mit der? Ja, ist unbequem. Ja und? Der Fahrer musste das Ding schließlich auch ranschleppen. Hallo? Wo kommen wir denn da hin? Ja, ist unbequem, lasse ich nur irgendwie gar nicht gelten. Na, also, ja. So von wegen, ja, die Troller ist nicht haltbar, das war alles gar nicht so richtig ernst gemeint. Steinschreier nimmt sie jetzt doch ins Inkompetenzteam. Und es wird sich überhaupt nichts ändern, aber keine Angst. Die Verräterpartei Deutschlands hat ja eh keine Chance bei der Wahl. Also ich meine, das Beste, was sie rauskriegen können, ist, dass sie wieder eine große Kotzerei, Koalition hinkriegen. Das ist wirklich das höchste der Gefühle, was sie hinkriegen können. Und nochmal eine große Koalition, dann fröhliche Weihnachten. Es wird sich schon mit einer schwarz-gelben Koalition nichts ändern. Warum sollte es das mit noch einer großen? Dann eine Meldung vom letzten Wochenende. Kompetenzlöschung habe ich sie überschrieben. Harald Christ, SPD-Mittelstandsbeauftragter, auch des Inkompetenzteams, der hat wohl ein kleines Problem mit sich selbst. Denn der ist steinreich, also irgendwie Millionär. Irgendwie sowas. Und der hatte jedenfalls lustige Internetseiten in dem rechtsfreien Raum. Diese Woche muss es ja nicht ein rechtsfreier Chaosraum sein, das war letzte Woche. Im rechtsfreien Internetsraum hatte der also ein paar Internetseiten, wo er irgendwie Werbung dafür macht, dass man doch auf seinen Anwesen da irgendwie ganz toll große Partys feiern kann. No, und wo man dann auch irgendwie gerade einen Learjet zur Hand hat. Oder was weiß ich, Mittelstandsbeauftragter. Das ist komisch, das Verständnis von Mittelstand, aber na gut. Und dem ist jedenfalls auch irgendwie aufgegangen, dass das nicht so richtig sozialdemokratisch rüberkommt, wenn man mit irgendwelchem Prunk und Protz wirbt. Und entsprechend hat er seine Internetseiten gelöscht. Und das Netz vergisst nicht so schnell. Schätzonometrisch aus dem Google Cache konnte man noch ein paar Tage Sachen rauspflücken. Ja. Dann gab es so am Samstag eine lustige Meldung. Na, das versteht die SPD also unter Mittelstand. Ja, ich meine, wie dämlich muss man eigentlich sein, einen Millionär als Mittelstandsbeauftragten einzusetzen? Wäre es da nicht irgendwie cooler, man nimmt jemanden aus dem Mittelstand? Sollte nicht in der SPD irgendwo jemand vorhanden sein, der so irgendwie wenigstens ungefähr rüberkommt, als hätte der tatsächlich mit Mittelstand mal zu tun? Nein? Da alle rausgeekelt oder was? Ja, ich meine, CDU 2 braucht man nicht wählen. So, und dann ging es auch schon los mit Zensurmeldungen. Als da zum Bleistift wäre, auch vom Samstag, hin und her, Frau Schwesig, die Zensursula-Ersatzministerin, Anwärterin der Verräterpartei Deutschlands. Na, also die potenzielle Familienministerin sollte den Herr Steinschreier tatsächlich die Leute, die er da in sein Inkompetenzteam geflitzt hat, als Minister durchbringen können. Was, wie gesagt, nicht passieren wird, aber nun ja. Die hat in einem Interview auf die Frage, das Gesetz über Internetsperren für Kinderpornoseiten ist immer noch nicht in Kraft. Droht es zu scheitern? Geantwortet, das Hin und Her haben zwei von der Union geführte Ministerien zu verantworten. Für diese Hängepartie habe ich nicht das geringste Verständnis. Das hält einen besseren Kinderschutz auf. Ausrufezeichen. Kann mal irgendjemand der Frau erklären, dass die Sperrung von irgendwelchen Internetseiten überhaupt niemanden schützt, außer den Täter? Das ist kein Kinderschutz. Kinderschutz wäre, wenn man versucht zu verhindern, dass Leute missbraucht werden, dass Kinder missbraucht werden. Nicht hinterher da einen Vorhang drüber decken, nicht hingucken, nicht wahrnehmen, weil was wir nicht sehen, ist ja auch nie passiert, oder wie? Na, das ist Verdrängungsstrategie. Verdrängungsstrategie macht dummerweise Sachen nicht ungeschehen, sondern ganz im Gegenteil, schützt die Täter. Weil was nie passiert ist, kann ja auch nicht verfolgt werden. Und was nicht verfolgt wird, naja, hey, das hilft dann ja niemandem, außer den Tätern. Oder anders ausgedrückt, Frau Zensursula und jetzt auch Frau Schwesig sind also für Täterschutz. Gut zu wissen. Na, Täterschutz, schlicht und ergreifend, mehr ist das nicht. Ja, das Hin und Her. Ne? Also wenn man sich die Aussage mal genau anguckt, dann steht da nicht, sie will das. Aber das hält einen besseren Kinderschutz auf, Ausrufezeichen. Finde ich schon interessant. Das ist die Behauptung, mit der Zensur von Internetseiten würden Kinder geschützt. Und das, wie gesagt, ist absoluter Nonsens. Mit der Zensur von egal was wird irgendwie überhaupt niemals ein Opfer geschützt. Gar nicht. Ne? Man müsste verhindern, dass sowas überhaupt passiert. Dass Missbrauch passiert. Kinderpornografie in dem Sinne, wie es Frau Zensursoll da die ganze Zeit betont, ne, als Dokumentation, als Videos, Fotos von tatsächlich geschehenem Missbrauch, die kommen zu spät. Da kann man natürlich sagen, ja, da werden ja Kinder missbraucht extra für die Dokumentation von Missbrauch. Aber das ist erstmal eine unbewiesene Behauptung von übrigens Frau Zensursoll. Das ist natürlich die Verräterpartei, Familienministerin, Anwärterin, da kein gesteigertes Interesse dran hat, da tatsächlich mal darauf hinzuweisen, dass das übrigens Blödfug war, was Frau Zensursoll da gesagt hat. Ist auch logisch, wenn man weiß, dass ja ihre Partei den ganzen Scheiß zugestimmt hat. Und dass sie ja nur ganz schlecht argumentieren kann, dass ihre Partei da Mist gemacht hat. Na, weil dann wird ja rauskommen, dass ihre Partei Mist gemacht hat. Und wo kämen wir denn hin, wenn wir Fehler zugeben würden? Am Ende würden die Wähler sogar glatt noch das Gefühl haben, dass wir es in der Politik mit Menschen zu tun hätten. Und das kann ja nun nicht sein. Na, also, so viel zu der Frage, ob die Verräterpartei Deutschlands irgendetwas gelernt hat. Antwort bis jetzt, nein, nicht im geringsten. Dann hätten wir noch den IMDM, der verkündet. Der Chef des Bundeskanzleramts, Thomas de Maizière, CDU, hat schärfere Regeln für das Internet gefordert. Der Vorstoß der Bundesregierung gegen Kinderpornografie im Internet hat viele Kritiker der Online-Szene auf den Plan gerufen. Die fürchten Zensur des Staates. De Maizière, übrigens der Cousin von Lothar de Maizière, seines Zeichens letzter Ministerpräsident der DDR, und der angeblich einzig mit ganz tollen demokratischen Mitteln gewählte solche. Der IMDM hat jedenfalls gesagt, also das ist der potenzielle Innenminister, nachdem Schäuble dann ja nach Europa abgedingst wird, deswegen IM. Ein unberechtigter Vorwurf. Zensur sei ein unberechtigter Vorwurf. Der geneigte Zugucker erwartet jetzt eine Begründung, warum. Da irrt er allerdings. Hier steht noch vielmehr die grundsätzliche Frage. Kann das Internet völlig frei sein? Ich verlese erstmal die Antwort. Dann gucke ich mir das nochmal genauer. Müssen wir nicht die Menschen vor Denunziation, Entwürdigung oder unseriösen Geschäften schützen wie im Zivilrecht? Ähnlich wie auf den Finanzmärkten brauchen wir mittelfristig Verkehrsregeln im Internet. Sonst werden wir dort Scheußlichkeiten erleben, die jede Vorstellungskraft sprengen. Vieles geht da übrigens nicht nur national. So, also nochmal langsam und zum Mitmeißeln. Kann das Internet völlig frei sein? Ist das Internet völlig frei? War es das jemals? Nein. Alle Gesetze, die in Deutschland gelten, galten schon von Anfang an für das Internet. Es war nicht, wird nicht und wird auch nie sein ein rechtsfreier Raum. Na, auch wenn er das hier nicht sagt, aber da ist der rechtsfreie Raum ja wieder. Müssen wir nicht die Menschen vor Denunziation, Entwürdigung oder unseriösen Geschäften schützen wie im Zivilrecht? Es wäre schön, wenn ihr es mal tun würdet, aber im Zivilrecht tut ihr es übrigens auch nicht. Wenn ich hier jetzt von jemandem denunziert würde, dann würde genau gar nichts passieren. Der Staat würde nicht einschreiten, es würden keine Stoppschilder aufploppen, gar nichts würde passieren. Überhaupt gar nichts. Wo kämen wir denn auch hin, wenn der Staat die ganze Zeit versuchen würde, zivilrechtliche Ansprüche von Bürgern gegeneinander mit staatlichen Mitteln durchzusetzen? Das ist ja nicht Sinn und Zweck des Zivilrechts. Das heißt zivil, weil es eben zivil ist. Ja, weil sonst wäre es halt nicht mehr zivil. Ähnlich wie auf den Finanzmärkten brauchen wir mittelfristig Verkehrsregeln im Internet. Putzig. Putzig, dass er den Finanzmarkt erwähnt, weil der Finanzmarkt, der hat keine Regeln offensichtlich bisher gehabt, die genügend ausgereicht hätten. Übrigens, der Finanzmarkt darf kein rechtsfreier Raum sein. Ja, wollen wir dann schon mal mit rechtsfreien Räumen rumhantieren. Wie die wunderhübsche Krise gerade beweist, hat der Finanzmarkt nicht genügend Regeln. Und korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass irgendwo auch nur ansatzweise neue Regeln erlassen worden wären, die tatsächlich irgendetwas verhindern würden. Ergo, die Behauptung, wie auf dem Finanzmarkt brauchen wir Regeln. Ja, es gibt auf dem Finanzmarkt keine Regeln. Also wenn wir das Internet so unreguliert lassen, wie der Finanzmarkt bis jetzt ist, hey, dann müssen wir aber noch ein paar Gesetze abschaffen, damit das wieder passt. Na? Sonst werden wir dort Scheußlichkeiten erleben, die jede Vorstellungskraft sprengen. Klasse, ganz toll. Man droht einfach mal mit was Unbestimmtem. Das hat ja der Herr Innenministerkandidat auch schon ganz gut drauf. Hat er bestimmt von Schäuble gelernt. Der droht ja auch immer mit Terroranschlägen von einem Maß, das kann man sich gar nicht ausmalen. Überhaupt nicht, kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie schlimm das erst wird. Wir werden dann alle uns noch wünschen, das wäre nie passiert. Und stellen Sie sich das bloß nicht vor. Denken Sie jetzt nicht an rosa Elefanten. Ist so die Aussage, die ich da so als Botschaft zwischen den Zeilen entnehme. Na, also, das ist ein Geschwalle, was da jetzt passiert. Ist irgendwie Schwallzeit in Berlin? Bloß weil da Wahlkampf ist, sind sie alle der Meinung, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, rumbrüllen zu müssen. Leute, ihr habt den Knall noch nicht gehört. Mit dem, was ihr da gerade betreibt, macht ihr lustige Wahlwerbung für zum Beispiel eine Piratenpartei. Und zwar irgendwie nur eine Piratenpartei, weil irgendwie sonst niemand sich hinstellt und tatsächlich sagt, das Internet ist übrigens kein rechtsfreier Raum und es ist schon überreguliert. Na? Und damit, mit diesen Aussagen des potenziellen zukünftigen Innenministers, wissen wir auch schon, dass sich nach der Wahl genau überhaupt gar nichts in die positive Richtung verändern wird, sollte die Zensurpartei Deutschlands tatsächlich die Regierung übernehmen, an sich reißen. Machtergreifung war, glaube ich, der Begriff, der da bei dem Mann mit dem lustigen Schnauzbart immer verwendet wird. Dann hätten wir da noch lustiges SPD-Geschlinger. Am Dienstag habe ich mir aufgeschrieben, Monika Grifahn verkündete, die SPD sei gegen eine Ausweitung der Zensur. Zitat: Solange die SPD an der Regierung ist, haben solche Zensurträume keine Chance. Mit der SPD wird es keine Ausweitung der Sperren für kinderpornografische Internetseiten auf weitere Inhalte geben, sagte Grifahn. Ja, der ist ja fast gut, der Witz. Na, mit der SPD wird es nie eine Internetzensur geben. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, übrigens. Jawohl, ja. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, um mal den Herrn Ulbricht zu zitieren. Nein, die Absicht hat natürlich niemand. Na, was soll denn das? Mit der Verräterpartei Deutschlands gibt es eine Internetzensur-Infrastruktureinführung, hallo? Die kann zu beliebigen Inhalten verwendet werden, auch so wie das Gesetz, was die SPD ja mitgetragen hat im Bundestag und im Bundesrat auch. Da kann beliebiger Inhalt zensiert werden. Das Thema hatten wir letzte Woche schon mal. Na, im Gesetz steht drin, Internetseiten, die kinderpornografisches Material enthalten, beziehungsweise Telemedienangebote, weil, ne, das muss man ja in juristisch formulieren, sonst könnte es noch jemand verstehen. Oder Seiten, deren Zweck darin besteht, auf solche Angebote zu verweisen. Google. Jede Linkverkürzungs-Webseite. Beliebige andere Internetseiten, denn der Zweck von Internetseiten besteht natürlich auch darin, durch sogenannte Hyperlinks aufeinander zu verweisen. Na, also wenn man das Gesetz nur weit genug auslegt, dann kann da wirklich alles mit zensuriert werden. Da braucht es keine weitere Ausdehnung des Gesetzes mehr. Das ist bereits offen wie sonst was. Aber hey, Frau Grifahn betont. Das kann man ja auch wirklich glauben, was sie da betont. Und dann hat sich am Donnerstag, hat sich die Zypresse dann auch nochmal geäußert, beziehungsweise der Heise-Ticker hatte morgens 9:30 in Hannover da die Meldung, die Zypresse, die hat in einem Interview verkündet, wir wollen keine Zensurbehörde für das Netz etablieren. Erstens, wer ist wir? Würde mich mal so interessieren, spricht sie jetzt im Majestätsplural? Oder wer ist wir? Ich sehe da irgendwie kein wir. Na? Und zweitens, hat ihr schon mal jemand verraten, dass mit dem Zugangserschwerungsgesetz das BKA schon längst eine Zensurbehörde ist? Das BKA hat diese Kompetenz auf einen Schlag bekommen. Da braucht man nichts mehr etablieren, das ist schon da. Und nochmal zum Mitmeißeln, das Gesetz gibt es wirklich her, so ungefähr jeden Inhalt zu zensieren, den man will. Na, zur Not muss man halt mal ein paar Linkebenen weit hüpfen, bis man dann von irgendeiner Seite zu irgendwas über Google oder was weiß ich wo lang zu WikiLeaks kommt. Und auf WikiLeaks findet man ja die Zensurlisten anderer Länder und da findet man bestimmt irgendwo einen Link auf eine Seite, die noch nicht abgeschaltet ist. wenn man da erstmal wühlen muss. Na, das ist nicht weiter schwer. Hallo? Na, mit Links auf WikiLeaks wurden ja schließlich auch schon Hausdurchsuchungen begründet, weil das wäre ja Verbreitung kinderpornografischen Materials. Na, been there. Das hatten wir alles schon. In dieser tollen Demokratur. Da müssen wir gar nicht mehr weiter suchen. Das haben wir alles schon längst gehabt. Keine Angst, das wird nicht besser. Auf gar keinen Fall wird das besser. Und dann habe ich eine Meldung, die ist schon grausam. Das BKA gesteht nämlich jetzt auch so halboffiziell ein, dass es Kenntnis von kinderpornografischen Internetseiten im Netz hat und nichts tut. Weil wir sind jederzeit willens und in der Lage, Sperrlisten für Kinderpornoseiten im Internet zusammenzustellen, erklärte jetzt ein Sprecher des Bundeskriminalamtes, BKA, auf Nachfrage der TAZ. Wie viele Kinderpornoseiten auf den vorbereiteten Sperrlisten des BKA stehen, wollte der Sprecher nicht sagen. Ob wir die Zahlen veröffentlichen, überlegen wir erst, wenn es soweit ist und die Listen an die Provider gehen. Kurz, das BKA gibt zu, sie wissen von Seiten und sie tun gar nichts. Überhaupt nichts. Sie schreiben nicht mal mehr eine freundliche Mail an den Provider. Übrigens, ihr habt da Bäh-Bäh-Inhalte, macht die doch bitte weg. Nein, sie machen gar nichts. Ist aber auch nicht weiter verwunderlich, weil das Zugangserschwerungsgesetz ist ja noch nicht in Kraft. Im Moment zensurieren sie ja auf Basis der Verträge. Na, und ohne das Zugangserschwerungsgesetz braucht man ja noch nicht mal mehr das Proforma-Löschen vor Sperren versuchen. Die tun gar nichts. Sie haben vielleicht bestenfalls eine Flaschenpost bei Interpol eingeworfen, weil sie der Meinung sind, sie dürfen die Provider nicht anschreiben. Nicht mal mehr mit einer freundlichen Mail, dass da übrigens illegale Inhalte sind und dass sie doch bitte verschwinden sollen. Wäre irgendwie besser. Nein, gar nichts, überhaupt nichts. Die sitzen also jetzt auf einer Liste von Seiten. Ich schätze mal, wenn sie realistisch unterwegs sind, dann sind das eine niedrige einstellige Anzahl. Bestenfalls irgendwas Zweistelliges, aber mehr auch nicht. Und keine Angst, WikiLeaks kommt da auch hin. Aber sie tun gar nichts. Und das ist dann so eine Geschichte, da kann man dann wirklich nur für die bundeskriminellen Beamten hoffen, dass niemals rauskommt, dass da auch Seiten drauf sind, die in Deutschland gehostet werden, wo sie nämlich gefälligst eine Erforschungspflicht haben, wo sie gefälligst von sich aus hätten tätig werden müssen. Denn wenn das tatsächlich rauskommt, dass sie Inhalte, die in Deutschland, also innerhalb eines Bereiches, wo sie tatsächlich die Chance haben, etwas zu tun, wo sie sogar die Pflicht haben, etwas zu tun, und sie tun dann nichts, das darf dann eine Anzeige setzen. Wegen Strafvereitelung im Amt. Hatte Udo ja schon mal darauf hingewiesen. Und von daher warten wir mal ab, wie schnell die Liste nach ihrem Ersteinsatz dann im Internet auftaucht. Ich habe noch keine Ahnung, ob die Anzahl Stunden 2- oder 3-stellig wird, aber sehr viel mehr wird es kaum sein. Na, das wird ziemlich schnell gehen, hoffe ich. So, dann hätten wir da noch ein Taus-Date. Sponn pöbelt gegen Taus. Eigentlich wollte der Reporter, / die Reporterin, wohl irgendwie irgendwas Böses über die Staatsanwaltschaft schreiben, hat zumindest Mr. Taus himself gesagt. Uneigentlich ist da wieder nur bloß blödes Gepöbel rausgekommen, was irgendwie heftig nach Akten der Staatsanwaltschaft riecht, weil es wäre nämlich jetzt viel mehr Material gefunden als eigentlich erwartet, nämlich ganze 356 Bilder und 59 Videos. Letztere mutmaßlich im Handy und das ist eine Größenordnung von 35 MB. Auch wieder Auskunft Taus. 35 MB kann man sich ausmalen, wie groß die Videos dann sein werden, vor allem wenn es dann 59 sind. Gefunden wurden ja 3 DVDs. 3 DVDs und ein Handy. Mit 356 Bildern. Ich weiß nicht, was für DVDs so bei der Polizei sonst so eingesetzt werden oder bei der Staatsanwaltschaft. Aber so üblicherweise passt auf eine DVD dann doch ein bisschen mehr als 300 Bilder. Auf eine passt ein bisschen mehr als 300 Bilder. Ja, hallo, 300 Bilder passen ja noch auf eine CD. Das würde ja fast schon auf eine Diskette passen. Ja, nicht ganz. Na, also, will heißen, da ist ein bisschen wenig. Ja, das müssen also riesige, gigantische Files sein und Putzigerweise hat dann Spon an dem Online-Artikel dann auch noch weiter lustig rumeditiert, weil erst war es ganz, ganz böses Gepöbel und dann im Laufe der Zeit wurde es ein bisschen entschärft und die Änderungen sind natürlich nirgendwo zu sehen, wie da geändert wurde. Putzigerweise, das Internet, was ja kein rechtsfreier Raum ist, hat sich den Artikel schon relativ früh irgendwo mal beiseite gesichert. Dann gab es auch Leute, die haben dann mal Diffs angefertigt. Was sich denn nun genau geändert hat? Ist schon interessant, wenn man sich das mal anguckt. Na? Habe ich mir am Sonntag aufgeschrieben, auch wenn es eigentlich am Samstag schon passiert ist. Die Staatsanwaltschaft ist sich nämlich gar nicht so sicher, wie der Herr Rehring immer betont hat. Na, auf jeden Fall werden wir anklagen, wir denken doch gar nicht erst drüber nach. Zeit Online hat da nämlich ein Update an einen Artikel rangeschrieben und inzwischen erklärt die Staatsanwaltschaft, es sei noch gar nicht klar, ob Anklage erhoben werde und es zum Prozess komme. Es ist noch keine Schlussentscheidung der Staatsanwaltschaft ergangen, sagte Sprecher Rainer Boogs in Karlsruhe. Ne? Sprecher Rainer Boogs, was ist mit dem Rehring geworden? Hat den irgendjemand an die Kette gelegt? Hat ihn irgendjemand so lange getreten, bis er dann seine Fresse nicht mehr aufmacht? Oder was? Finde ich jedenfalls interessant. Jetzt äußert sich Herr Rehring gar nicht mehr. Hoffentlich bleibt das so. Und dann hatte ich noch am Mittwoch, ist mir dann noch was in die Finger gefallen. Rechtsanwalt Thomas Stadler, internet-law.de, weist nämlich darauf hin, dass das, was da veröffentlicht wurde, das kann eigentlich nur Teil der Ermittlungsakte sein, der Abschlussbericht der Ermittlungsakte, was wiederum als Teil der Ermittlungsakte der offiziellen unter den Straftatbestand nach § 353d Absatz 3 Strafgesetzbuch fällt. Das wiederum ist ja ein lustiger Straftatbestand, ne, so von wegen, ja, mit Freiheitsstrafe bis ein Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer aus Ermittlungsakten oder aus öffentlichen Akten zitiert, bevor das Gerichtsverfahren eröffnet ist. Also bevor im Rahmen des Gerichtsverfahrens die Sachen öffentlich gemacht werden. Nun, Gerichtsverfahren kann es noch nicht geben. Nur wenn die Staatsanwaltschaft sich noch nicht mal sicher ist, ob sie überhaupt Anklage erhebt, dann kann es noch gar kein Gerichtsverfahren geben. Mal ganz davon abgesehen, dass Taus immer noch als Abgeordneter Immunität genießt. Na, auch das kann noch nicht aufgehoben worden sein. Da fragt sich der geneigte Zugucker also, wie sind Ermittlungsakten zu Spann gelangt? Da hat wohl irgendwie jemand Sachen weitergegeben, die er auf gar keinen Fall hätte weitergeben dürfen. Das wiederum würde heißen, dass die Staatsanwaltschaft jetzt gesetzlich verpflichtet wäre, von sich aus Ermittlungen aufzunehmen, wie das denn eigentlich kommen kann. Nur das muss dann zu nichts führen, aber Ermittlungen müssten sie erstmal aufnehmen. Von Amts wegen. Warten wir doch mal ab, ob sie das denn tatsächlich auch nochmal tun. Das wäre ja mal irgendwie ganz angemessen. Da werden Ermittlungsakten an die Presse gegeben. Ne? Ermittlungsakten, bevor der Beschuldigte Einblick erhalten hat. Ne? Das ist ja mit der Durchsuchungsgeschichte schon genauso gewesen. Wo ich die ganze Zeit immer das Gefühl hatte, ja Mensch, da hatte jemand irgendwie die aktuelle Fassung der Akte immer rumliegen. Oder, keine Ahnung, Zugriff auf die Computer der Staatsanwaltschaft, wo die Akte dann drin ist. Aber Online-Zugriff, nicht irgendwie mal ein Abbild so und irgendwie auf Diskette gespeichert. Na, war alles schon so ein bisschen sehr eigenartig. Aber hey, ne? Keine Angst, da wird nicht ermittelt. Wo kämen wir denn hin, wenn gegen Polizisten und oder Staatsanwälte ermittelt werden würde? Am Ende hätten wir vielleicht noch einen Rechtsstaat. Nee, das geht ja gar nicht. So, dann hätten wir da noch aus Braunschweig die Meldung, am Samstagnachmittag hat auf dem Schlossplatz kein Flashmob stattgefunden. Es sind allerdings irgendwie, was war das, Größenordnung, 400 Leute erschienen, die dann kein Picknick gemacht haben und keinen Flashmob. Das war eine Geschichte, da hatte vor einiger Zeit mal irgendwie in, ich glaube, StudiVZ hatte mal jemand gesagt, so, wie wär's am Samstag, dem, was war es doch gleich, 8. in Braunschweig auf dem Schlossplatz einfach mal ein kleines Picknick, flashmobbig, wo dann die Stadt ganz offiziell aufgeschrien hat, nein, auf gar keinen Fall dürft ihr hier picknicken, Flashmob ist böse. Na, los, sag das weiter. Ne, ist der Mensch hingegangen und hat gesagt, auf gar keinen Fall am 8. von 16 bis 18 Uhr Flashmob auf dem Schlossplatz in Braunschweig. Ja, und diese Meldung, die hat sich dann natürlich auch entsprechend verbreitet, ne? Weil man will ja sicher gehen, dass dann auch wirklich definitiv kein Flashmob und kein Picknick und kein gar nichts stattfindet. Ja. Das war dann wohl ein Erfolg, weil es hat definitiv kein Flashmob und kein Picknick und kein gar nichts gefunden. Die Leute, die da waren, haben übrigens ihren Müll hinterher selber mitgenommen. Na, die Stadt, die hat sich da irgendwie mit Schwung ins eigene Knie geschossen. Ich fand's lustig. Ich find's auch immer noch lustig. So, wenn ich dann schon mal die Pause-Taste benutze, dann kann ich auch gleich mal ein bisschen umsortieren, einsortieren, gucken, was ich sonst noch so habe und beschließen, dass ich in dieser Teilfolge jetzt einfach mal nicht groß überziehen will, weil diese Teilfolge hat nämlich ein exklusives Exklusiv-Interview von über 12 Minuten hinten dran hängen. Und ja, dafür wird dann Teil 2 umso länger. Egal. Dann gucken wir mal in die Musikecke. In der Musikecke tummelt sich immer noch Anthony Rankin mit dem Album Every Part of Me, von dem es den 10. Titel gibt, nämlich Faded into Nothing, der 5 Minuten 1 lang ist. Stammte mal aus dem Podsafe Music Network. Jetzt heißt das Ding irgendwas Music LA. Und danach gibt es dann halt Taus exklusiv. Weil am 8.8. im Rahmen des Creative Commons Day 2009 in den Katakomben unter den S-Bahn-Gleisen, S-Bahn- und Fernbahngleisen, habe ich es geschafft, mit meinem Aufnahmegerät dem Taus aufzulauern. Naja, gut, ich habe ihm nicht aufgelauert, er war schon freiwillig da. Und habe ihn dann jedenfalls hochexklusiv interviewen können. Geschnitten ist das Ganze nicht. Es ist am Stück, aber an einer Stelle habe ich halt mal meine Pause-Taste bemüht, weil mir nämlich akut keine weitere Frage eingefallen ist. Aber das hört ihr dann auch gleich selber. So. Und ja, ist 12 Minuten 14 lang. Deswegen, da muss ich jetzt hier nicht auf Druck irgendwie die Teilfolge noch verlängern. Die wird von sich aus schon lang. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Fürs Wetter war es heute gar nicht ganz böse doll sonnig und gar nicht ganz böse doll regnerisch, sondern einfach mal angenehm kühl ist. Genau, dann sage ich einfach mal viel Spaß mit Faded into Nothing von Anthony Rankin. Und dem exklusiven Taus-Interview, was es nirgendwo sonst zu hören gab bis jetzt. So, wer sich das klauen will, kann sich ja mal bei mir melden. Ich habe auch das Original, die Originaldatei nämlich noch. Die ist ein bisschen einfacher. So, genau, dann sage ich einfach mal viel Spaß mit der Musik und dem Taus. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Nothing. So, heute habe ich mal ganz exklusiven Content, den sonst niemand hat. Ich habe es nämlich geschafft, einen Bundestagsabgeordneten mir vor mein Mikrofon zu holen. Stellen Sie sich doch mal kurz vor.
Ja, und Sie haben mich erkannt, obwohl ich noch nicht mal Anzug und Krawatte anhab. Bin hier gut getarnt im Hamburger Wagenbau bei der Piratenpartei. Bin Jörg Taus, komme aus dem Landkreis Karlsruhe, also aus dem schönen badischen Ländle. 56 Jahre alt, habe den Eindruck, dass ich hier den Altersschnitt deutlich in diesem Etablissement erhöhe. Und ansonsten, ja, ich kümmere mich um Internetpolitik, Bildung und Forschungspolitik seit vielen Jahren und bin der erste Abgeordnete der Piratenpartei in einem nationalen Parlament, also im Deutschen Bundestag.
Planen Sie denn nun auch für die nächste Bundestagswahlperiode zu kandidieren oder ist das eher nicht oder schon ganz sicher?
Also ich hatte bei Helmut Kohl schon mal gesagt, 16 Jahre sind genug, 16 Jahre mache ich jetzt das Geschäft und in der Tat, ich kandidiere jetzt nicht erneut für den Bundestag. Ich habe gesagt, ich mache jetzt diese Legislaturperiode, die bis Ende Oktober andauert, zu Ende und helfe der Piratenpartei, ohne dass ich jetzt nach Funktionen oder Jobs oder irgendwas sonst suche im Wahlkampf, wo immer möglich. Nehme an interessanten Veranstaltungen teil, so wie hier an dieser, wo es darum geht, über die Diskussion schaden die Piraten den Kreativen, mal ein bisschen mehr Substanz in die Sache zu kriegen. Also die Piraten schaffen den Kreativen, schaden den Kreativen nicht, sondern ganz im Gegenteil, Kreative und Piraten gehören eigentlich zusammen, wenn es darum geht, ein modernes Urheberrecht für eine modernere Welt zu gestalten und nicht nur die analoge Welt bewahren zu wollen.
Okay. Jetzt fällt mir gerade spontan keine Frage ein. Schlimm das. Aber ich bin ja auch kein Journalist, von daher. Sie sind ja vor einigen Wochen recht prominent aus der SPD ausgetreten. Wie geht's Ihnen eigentlich seitdem?
Ach, eigentlich geht es mir ganz gut. Klar ist, ich war 38 Jahre SPD-Mitglied. So eine ganz einfache Entscheidung war das auch nicht. Viele Freunde, viele Netzwerke hängen einfach mit der SPD zusammen. Ich bin auch mit einer Sozialdemokratin verheiratet und sie liegt jetzt abends mit einem Piraten im Bett. Da mussten wir uns auch erstmal aneinander gewöhnen, neu. Aber ansonsten muss ich sagen, die Aufnahme der Piratenpartei war außerordentlich freundlich. Ich habe das Durchschnittsalter, das ja in der Piratenpartei bei 29 liegt und in der SPD bei knapp 60. Also mit meinem Austritt habe ich den Altersschnitt der SPD erhöht und den der Piratenpartei auch. Und aber wie gesagt, sehr viele nette, intelligente, sympathische, interessante junge Leute. Ich bekomme viele Einladungen, macht Spaß und im Moment fühle ich mich also in der Piratenpartei wirklich ausgesprochen wohl. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Aufnahme so positiv ist, wie es tatsächlich auch der Fall ist.
Metabotschaft, Sie bereuen es nicht.
Ganz eindeutig bereue ich es nicht. Meine alte Partei hat mich enttäuscht. Ich wäre gerne ein Pirat in der SPD geblieben, für eine moderne Internetpolitik, für Bürgerrechte, für ein modernes Datenschutzrecht, für ein modernes Urheberrecht. Aber das sind alles Themen, wo ich mich im Gegensatz zu anderen Fragen im Bereich der Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungspolitik, wo ich glaube, dass wir eine ganz ordentliche Arbeit gemacht haben, aber in diesen erstgenannten Fragen ich mich nicht durchsetzen konnte, nicht mehr durchsetzen konnte. Der Mainstream war ein anderer. Geht weg von den Bürgerrechten, geht weg von einer modernen Internetpolitik und aus diesem Grunde habe ich dann die Konsequenz gezogen, nachdem auch die Petition gegen das Zens-Ursula-Gesetz so behandelt worden war, wie sie behandelt worden war, dass ich gesagt habe, okay, das war's und tschüss.
Ja, da haben Sie ja dann auch nach der Abstimmung, leider erst nach der Abstimmung, die Rede im Bundestag halten können zum Gesetz und da haben Sie einen schönen Satz drin gesagt, wie war das? Nie kämpft es sich schlecht für Freiheit und Recht. Ich glaube, den habe ich zu Hause auch noch rumliegen. Also Sie kämpfen weiter jetzt auch gegen das Gesetz, obwohl es ja jetzt vom Bundestag und vom Bundesrat abgenickt wurde und jetzt offiziell bei der EU wartet. Was ja auch so ein bisschen eigenartig ist, wenn man sich mal dann die Zeitpunkte anguckt, wann denn das Notifizierungsverfahren angefangen wurde. 7.7., wenn ich nicht richtig informiert bin. Was ja irgendwie 3 Wochen nach der Bundestagsabstimmung ist. Wie finden Sie das eigentlich?
Also zum Ersten, als Bildungspolitiker muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, der Spruch ist nicht von mir, aber ich müsste jetzt mal googeln, von wem er tatsächlich ist. Nie kämpft er sich schlecht für Freiheit und Recht, aber er hat mir unheimlich gut gefallen, habe ich deswegen gesagt und meinen Kolleginnen und Kollegen entgegengeschmettert. Und es zeigt sich immer mehr, dieses Gesetz war mit heißer Nadel gestrickt. Es war ein reiner Propagandafeldzug von der Frau von der Leyen. Es war, wie ich hier vorgeworfen habe, im Grunde genommen der Missbrauch des Missbrauchs von Kindern, indem man in diesem dieser Form Kinderpornografie thematisiert und auch die Opferverbände haben sich zu Recht dagegen gewandt. Und dass dieses Gesetz auch noch schlampig auf den Weg gebracht worden ist, zeigt nicht nur die Art und Weise der Behandlung im Deutschen Bundestag, wogegen ich übrigens auch eine Organbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingeräumt habe, sondern zeigt auch die Entwicklung jetzt bei der Europäischen Union. Verspätetes Einreichen. Als es eingereicht worden war, dann plötzlich die Feststellung, es sind die falschen Texte eingereicht worden. Bei der EU liegen immer noch die Texte alten Datums rum in den ausländischen Übersetzungen. Die deutsche Version wurde am letzten Wochenende nachgereicht. Also wenn es, genau, am 31. Mhm. Also wenn es der Frau von der Leyen ernst wäre mit einem solchen Gesetz und sie nicht nur Show haben wollte, dann müsste sie schon dafür sorgen, dass handwerklich dieses Gesetz auf einen anderen Weg gebracht werden müsste. Aber wie gesagt, es ist ein einziger Skandal für mich, der inakzeptabel ist und das Vertrauen in Politik und Deutschen Bundestag leider nicht gerade fördert.
Und wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ja auch so, dass das Notifizierungsverfahren eigentlich nochmal von vorne beginnen müsste und dann 3 Monate lang das Gesetz liegen bleiben müsste. Da gab es jetzt letzte Woche von Heribert Prantl einen Einwurf, dass dann das Gesetz aber nach der Bundestagswahl nicht wieder fortgeführt werden dürfte. Aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann ist das nur eine Meinung der Geschäftsordnung des Bundestages. Also was heißt Meinung? Aber dann steht das nur in der Geschäftsordnung des Bundestages. Das heißt, das Gesetz wird mit etwas Pech auch tatsächlich in Kraft treten, ohne dass es dann nochmal durch den Bundestag gepeitscht werden muss.
Also 2 Juristen und eine ganze Reihe von Antworten. Richtig ist, dass ein Gesetz, wahrscheinlich sogar mehr als 3, richtig ist, dass das Gesetz, wie gesagt, schlampig auf den Weg gebracht wurde. Es sollte zum 1.8. in Kraft treten. Es wurde Herrn Köhler, dem Bundespräsidenten, der es ja unterzeichnen muss, bevor es in Kraft treten könnte, bis heute noch nicht vorgelegt. Man sagt mit Hinweis auf dieses Notifikationsverfahren bei der EU. Es gibt aber auch welche, die sagen, der Hintergrund ist ein ganz anderer. Nämlich, dass das Bundeskriminalamt mit seiner komischen Liste und den vermeintlichen 1000 kinderpornografischen Seiten, die sie vorgeben zu haben, dass dieses hinten und vorne auch nicht auf die Reihe kommt und deswegen die EU-Geschichte auch noch ein Stück weit jetzt sogar eine Ausrede für die Bundesregierung ist, um die anderen Schlampigkeiten zu überdecken. Aber wie gesagt, das sind jetzt im Moment reine Spekulationen. Es gibt die Annahme, dass man sagt, wenn es so ist, wie es ist, dann kann das Gesetz überhaupt nicht mehr in Kraft treten wegen Diskontinuität. Diskontinuität heißt, der alte Bundestag hat dieses Gesetz beschlossen. Es kam nicht mehr ordnungsgemäß auf den Weg und ist deswegen Makulatur wert, als Altpapier in den Papierkorb geworfen zu werden. Das wäre sicherlich die vernünftigste Lösung. Aber juristisch ist es umstritten, weil der Bundesrat bereits zugestimmt hat, also die Vertretung der Länder bereits zugestimmt hat. Und dann kann es sein, dass dieser Einwand der Diskontinuität nicht zieht. Aber wie gesagt, diesen Streit sollen die Juristen unter sich ausmachen. Ich bin übrigens aber sehr dafür, dass wir jetzt an die Provider uns wenden, die ja daran arbeiten, dieses Gesetz umzusetzen und zu sagen, liebe Freunde, die Verträge basieren ja eigentlich auf einem Gesetz, das nicht zustande kommt. Warum arbeitet ihr eigentlich und an der Umsetzung in dieser Form, auch an der technischen Umsetzung? Also das wäre eine Auseinandersetzung, die sich meines Erachtens auch nochmal zu führen lohnte.
Wo es ja dann auch die interessanten Aussagen gibt. Einmal Herr Dörmann, der sagt, das Gesetz ist in Kraft getreten, weil sonst die Verträge in Kraft getreten wären. Und Frau Zypries, die sagt, aber die Verträge sind nicht in Kraft, weil das Gesetz nicht in Kraft getreten ist. Wo sich mir als Informatiker spontan die Frage aufdrängt, was war doch gleich Rekursion?
Also das ist ein zusätzliches Zeichen für diese Konfusion. Richtig ist, dass ich von vornherein gesagt habe, diese Verträge sind ohne gesetzliche Grundlage nicht akzeptabel. Sie sind rechtsstaatlich nicht zu verantworten und haben keine Gültigkeit. Dies hat auch die Anhörung im Deutschen Bundestag bestätigt. Und daraufhin wurde gesagt, nun gut, dann machen wir jetzt ein Gesetz, das diese auf Nötigung basierenden Verträge nachträglich legitimiert. Dies halte ich für genauso problematisch. Aber richtig ist, man hat gesagt, wir brauchen ein Gesetz, um die Verträge zu legitimieren. Und wenn wir kein Gesetz haben, dann heißt es auch, dass die Verträge nicht ihre Wirkung entfalten dürfen und dass die Zensurinfrastruktur nicht aufgebaut werden darf. Aber wie gesagt, die Schlampigkeit der Bundesregierung und des Parlaments und der Verantwortlichen, die hier für verantwortlich sind, die zeigt sich jetzt eben an diesen praktischen Schwierigkeiten bis hin zur EU. Und sind wir einfach mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja gut, das Bundesfamilienministerium, insbesondere Frau von der Leyen, ist ja der Meinung, die Verträge wären rechtmäßig und hat ja auch öffentlich per, ich meine, in der Heise-Meldung war es drin, die Verträge seien rechtmäßig, und auch das Justizministerium ist ja komischerweise der Meinung, nein, das wäre ja alles in Ordnung und das wäre ja auch verhältnismäßig, weil wir das so sagen. Was mich als Nicht-Juristen ein wenig verwirrt. Also ich war eigentlich der Meinung, dass da noch irgendwo Argumente kommen würden.
Gut, wie gesagt, ich will mich in die juristische Auseinandersetzung nicht einschalten, bin selbst kein Jurist, sehe mit Verblüffung und teilweise Vergnügen oder auch Verärgerung, weil es ja um ein wirklich sehr ernstes Thema geht, diesen juristischen Streit, die ja da geführt wird und leider geführt werden muss, weil, wie gesagt, das Gesetzgebungsverfahren so merkwürdig zustande gekommen ist. Aber für mich ist ganz klar, diese Verträge, die hier unterzeichnet worden sind von einigen Providern, haben fünf ganz konkret, vorne dran Vodafone, die ich seither als...
Vodafone, bitte.
Vodafone, ja, ich habe sie als Zensurphone bezeichnet. Mein Begriff hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, aber ich habe ja auch Zensurphone und Vodafone und Vodafone aufgefordert, dieses nicht zu tun. Sie waren die Ersten, die Frau von der Leyen nachgerannt ist. Sie glaubten, einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, wenn sie hier als Erste etwas vermeintlich gegen Pornografie mit Kindern tun. Auch ein Skandal für sich. Aber wie gesagt, ich bin weniger ein Freund von juristischen Auseinandersetzungen. Die müssen gelegentlich sein. Ich bin dafür, die politische Auseinandersetzung gegen dieses Gesetz, gegen Zensurinfrastruktur in Deutschland fortzuführen. Und dass ich das mit den Piraten im Moment tun kann, macht ausgesprochen Spaß.
Ja, das merkt man auch, wenn man mal so bei Twitter liest, was sie so schreiben. Ich würde sagen, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, dann sollten wir hier eigentlich mal aufhören.
Ne? Okay.
Also, danke nochmal für das Interview.
Bitteschön. Freut mich sehr, dass wir uns hier in diesen Katakomben, man sollte eigentlich mal schildern, welchem interessanten Milieu wir sind. Nicht? Also es sind Kellergewölbe, rot erleuchtet und schummrig und interessant.
Unterwelt.
Interessant, richtige Unterwelt, aber vielleicht piratenmäßig gar nicht verkehrt. Sieht aus wie ganz unten an Bord eines Segelschiffs, nur halt ohne Balken, sondern mit Backstein.
Und darf kein rechtsfreier Raum sein.
Mit Sicherheit nicht, hier hängt sogar ein Garderobenschild, scheint sehr legal zu sein.